Jetzt wollen wir gemeinsam unseren Psalm beten. Wir wollen gemeinsam unseren Gott ehren. Psalmen sind Gebete zu unserem Gott. Und die haben es gut, ihr habt es noch nicht so gut. Das heißt, ihr dürft jetzt aufstehen, euch so rumdrehen, dass ihr da hingucken könnt. Viel Erfolg. Okay. Schafft ihr das? Ja, sehr gut. Einmal drehen, da hingucken. Sehr gut. Okay. Wir wollen wieder zur Ruhe kommen. Seht ihr den Text? Okay, das wollen wir jetzt gemeinsam zu unserem Gott beten, ja? Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Ort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ja, du machst hell meine Leuchte, mein Herr, mein Gott, mach mein Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den Ehrenbogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Amen.
Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber heiliger Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus kommen wir jetzt wieder vor dir und danken dir, dass du groß, wunderbar, stark und mächtig bist. Danke, Herr, für dein Licht, deine Wahrheit und deine Klarheit. Und du bist das Licht, die Wahrheit und die Klarheit. Danke, Herr, dass du auch heute Morgen jetzt wieder in unser Leben strahlen willst, dass du in unser Leben hineinleuchten willst, dass du deine Liebe auf uns ausschüttest, mit deiner Gegenwart, mit deiner Heiligkeit mitten unter uns bist. Hier bei uns im Gottesdienst, hier im Internet, bei allen, die zuhören und auch bei den Kindern. Wir danken dir, lieber Herr, dass wir als Gemeinde vor dir stehen dürfen, zusammen mit den Kindern und mit allen, die uns verbunden sind. Du, Herr, bist unser Herr und wir schauen auf dich an diesem Morgen. Ja, und jetzt bitten wir dich, dass du uns wirklich wieder neu durchleuchtest, durchreinigst und heiligst vor dir, dass wir fokussiert werden, ausgerichtet werden, mit Klarheit und Wahrheit auch unser Leben führen dürfen. Statte du uns wieder aus mit Mut, mit Kraft, mit Zuversicht, mit deinem Trost, Herr, dass wir die Wege gehen, die du uns führst. und dass wir die Werke tun, die du für uns vorbereitet hast. Herr, du hast uns fähig gemacht, dir zu folgen. Du hast uns fähig gemacht, deine Kinder zu sein. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du die Schuld beseitigt hast, die Finsternis aus unserem Leben genommen hast und uns in dein heiliges Licht gestellt hast. Du hast die Verantwortung für unser Leben übernommen und wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Und alles, Herr, was uns noch anhängt an Furcht, an Fragen, an Sorgen, alles, was uns belasten will, auch dafür, Herr, hast du alles schon gegeben, hast du alles schon erledigt und auch dafür die Verantwortung getragen. Schenk uns das Vertrauen in unserem täglichen Leben auf dich, Herr, und wir wollen alles auf dich werfen, auch unsere Gedanken und Sorgen im Hinblick auf die Umgebung, auf unser Land, auf die Welt. Herr, alle Dunkelheit, alle Finsternis, auch das ist in deiner Hand und du wirst es hinausführen zu deinen Zielen. Ja, Herr, und jetzt bitten wir dich im Reden für unseren Pastor Andreas Schäfer und im Hören für uns, mach du uns stille vor dir, rede du. Amen.
Jesus staunt. Haben Sie es gelesen? Haben Sie es gehört? Steht drin. Als das Jesus hörte, Lutherdeutsch, wunderte er sich. Erstaunt. Und das ist das Leitmotiv für diesen Sonntag und für das, was wir hier in Matthäus 8 vor uns finden. Jesus staunt. Was müssen Sie wissen, damit Sie mit mir möglichst schnell reinkommen in dieses Wort Gottes und das ein bisschen verstehen, was es da hier geht? Vielleicht sollten Sie wissen, wir sind in Kapernaum. Kapernaum, das ist die geheime Hauptstadt von Jesus. Also Hauptstadt klingt ein bisschen groß, denn es war eigentlich ein Dorf, da war Langensteinbach schon eine Metropole dagegen. Also von daher überschaubar. Aber es war die Hauptstadt von Jesus. Er hatte sie gewählt. Die wichtigsten Städte von Jesus, mal abgesehen von Jerusalem, die wichtigsten Ortschaften von Jesus sind natürlich Bethlehem, ganz klar, da wurde er geboren. Nazareth, da ist er aufgewachsen, Jesus von Nazareth. Aber dann kommt gleich schon danach Kapernaum. Denn Kapernaum, ja, tatsächlich, diese kleine Stadt am See Genezareth, die hat er sich gewählt. Er ist bewusst dahin umgezogen. Das Matthäusevangelium berichtet uns in Kapitel 4, dass er umgezogen ist. Als Jesus das hörte, verließ er Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt. Mit ganz großer Klarheit wollte er dahin. Denn für ihn stand hinter Kapernaum und stand hinter der ganzen Gegend eine ganz bestimmte biblische Verheißung, eine Prophezeiung, etwas, was dazugehört. Denn im Propheten Jesaja heißt es, das Land Sebulon, das Land Naphtali, das Land am Meer, damit ist der See Genezareth gemeint, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das da in der Finsternis sitzt, das hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Dieses Licht ist eine Person, dieses Licht ist ein Name, dieses Licht ist ein ganzes Programm, dieses Licht heißt Jesus. Er zieht nach Kapernaum. Wir sind in seiner Stadt. Das ist das eine. Das andere, was Sie, denke ich, wissen müssen, Garnisonstadt, Kapernaum, es taucht ein Militär auf, ein Hauptmann taucht auf. Man denkt zuerst, natürlich, klar, die Römer. Wir sind nicht ganz sicher, ob es römische Soldaten waren. Es gibt eine gewisse historische Wahrscheinlichkeit, aber wir wissen auch, dass der Landesfürst Herodes ebenfalls eigene Söldnertruppen hatte. Und das könnten alle möglichen Nationen gewesen sein, die sie dann da eingefunden haben. Die Historiker sagen, es können Griechen, Syrophönizier, Thraker, Gallier oder Germanen gewesen sein, die da eben in den Söldnertruppen des Herodes da engagiert waren. Egal, ob Römer oder Söldner, es gab Militär in Kapernaum. Das Nächste, was wir vielleicht noch wissen müssen, ist, dass wir in Matthäus 8 unmittelbar nach dem riesengroßen, wunderschönen Block der sogenannten Bergpredigt stehen. Matthäus 5 bis 7, ganz wesentlich zentrale Kapitel, wo Jesus mit seiner Bergpredigt dasteht. Dann kommt eine ganz starke Zäsur, dann kommt ein ganz kleiner Minitext, die ersten vier Verse, wo ein jüdischer Mann, ein aussätziger jüdischer Mann geheilt wird. Und dann kommt unsere lange Passage, die wir heute Morgen als Predigttext vor uns haben, Matthäus 8, diese Verse 5 bis 13. Damit sind Sie eigentlich jetzt schon bestens informiert und wir können einsteigen. Gut, Jesus staunt. Das ist ja das, was wir uns vergegenwärtigen wollen, dass in dieser Geschichte, und das Verb kommt so nicht mehr vor, dass in dieser Geschichte es zu einem ganz besonderen Staunen von Jesus kommt. Was bringt ihn denn zum Staunen? Oder anders gefragt, natürlich will ich, dass am Ende dieses Gottesdienstes Jesus über uns staunt und dass er in der kommenden Woche natürlich über uns staunt. Und wir entdecken natürlich, diese Geschichte hier, die ist ja nicht ganz normal. Also, wobei, inwiefern sind Heilungsgeschichten schon normal? Das ist ja immer was ganz Besonderes, wenn Jesus außergewöhnlich in ein Leben hineingreift und Heilung und Befreiung und Neuwerdung schenkt. Natürlich, aber wir haben doch so einen gewissen Standard, wo wir denken, ja, so wird's, da kommt jemand zu und der sagt, bitte, bitte für mich und so, heile mich und dann sagt Gott ein Wort und legt die Hände auf und dann findet Heilung statt und das ist wunderbar. Aber hier sind so ein paar Sachen, die sind so besonders. Hier bittet gar nicht jemand für sich. Und doch nicht mal für einen naheliegenden Familienangehörigen, er bietet für einen Untergebenen, für einen Angestellten, für einen Soldaten, der in seiner Kaserne da eben mit ihm Dienst macht. Aber er ist der Chef und dieser Chef bittet für diesen Untergebenen. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Zweitens bittet er um eine Fernheilung. Also er sagt, du musst es gar nicht kommen, es reicht, wenn du das Entsprechende sagst, das wirkt schon. Also der Gedankengang, es braucht gar nicht die unmittelbare Nähe dessen, von dem man die Heilung erhofft. Und natürlich dieser Gedankengang hier, dass wir merken, eigentlich rutscht die eigentliche Heilungsgeschichte immer weiter in den Hintergrund. Am allerletzten Vers wird noch en passant mitgeteilt, übrigens ist er auch gesund geworden. Aber es ist fast nicht mehr so wichtig, wie das, was Jesus sagt, was ihn so zum Staunen bringt. Und von daher merken wir, es geht um eine ganz bestimmte Sache, nämlich es geht darum, dass Jesus staunenswert findet, dass hier ein Mensch, zumal ein Mensch nicht aus seinem Volk, aus dem Volk Israel, nicht ein Jude, ein Nichtjude, ein Heide, ihm vertraut. Das bringt Jesus zum Staunen. Oder, um es gleich zusammenzufassen, Vertrauen lässt Jesus staunen. Also, wenn Sie mal Jesus zum Staunen bringen wollen, dann natürlich, das ist der Weg, wenn Sie ihm vertrauen. Das haut ihn um. Das flasht ihn. Das begeistert ihn. Das überrascht ihn. Damit hätte er überhaupt nicht gerechnet. Vertrauen. Vertrauen ist ja so eine Sache. Ich habe mir jetzt extra nochmal die Mühe gemacht, habe versucht, eine sinnvolle, nicht-christliche Definition heute Morgen Ihnen zu liefern. Das ist gar nicht so einfach. Sie können das soziologisch loslegen, Sie können das psychologisch loslegen. Ist gar nicht so einfach, eine kurze, stimmige Definition, so richtig mit Wörterbuch und Google und allem hinzukriegen. Was ist eigentlich Vertrauen? Was ist das denn für ein Stoff? Wenn ich sage, ich vertraue, da hängt so vieles mit drin. Da hängt ein Mix aus Erfahrung, subjektiver Überzeugung, sagen die klugen Bücher, mit emotionaler Stärke, klingt auch gut, mit Wissen und Risikobehaftung. Haben Sie es drauf? Also das alles ist Vertrauen. Vertrauen ist so einfach. Auf der einen Seite. Denken Sie an Kinder, die ihren Eltern vertrauen, wenn es normal läuft. Denken Sie an Vertrauen zwischen Mann und Frau, einer Ehe, so einfach. Ich vertraue meinen Freunden, sagen nur kein Problem. Aber wenn ich schon sagen würde, ich vertraue der Regierung, ja genau, dann geht schon so ein bisschen Krummeln durch die Halle und wir sagen, also das ist ein hohes Wort. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Auf der einen Seite ist es so simpel, auf der anderen Seite denkt man, Vertrauen. Und dann merken wir, es ist ein sich verlassen auf etwas. Es ist ein sich loslassen, sich auf etwas einlassen. Nein, diese Formulierung vom Lassen, merken Sie, Sie geben was ab. Sie geben was ab, was jetzt fortan in einer anderen Beziehung, einer anderen Hand liegt. Und Sie kennen diese Spielchen, diese Vertrauensspielchen, spring ruhig, ich fange dich auf und so Zeug. Ja, das heißt, Sie wissen, das ist gar nicht so ohne, das mit dem Vertrauen. Und jetzt kommt der christliche Glaube und sagt, das ist der wichtigste Vokabel überhaupt. Vertrauen. Denn das ist die Schlüsselvokabel für eine Beziehung zu Jesus, zum lebendigen Gott, zu seinem Vater. Hebräerbrief, ganz starker, deutlicher Satz. Ohne Vertrauen ist es nicht möglich, zu Gott zu kommen. Man denkt zuerst, wow, was für ein Satz. Man denkt darüber nach und merkt, ja, eigentlich logisch. Wenn ich auf diesen Gott mich nicht einlasse, wenn ich es nicht zulasse, wenn ich mich ihm nicht überlasse, wenn ich also in Distanz bleibe, wenn ich also im Misstrauen bleibe, wenn ich im No-Go einer Beziehung bleibe, wie soll denn dann was entstehen? Ohne Vertrauen, sagt Gott, geht es nicht. Der Stoff zwischen uns beiden, der Stoff zwischen mir, dem lebendigen Gott, den wir eindrücklich besungen haben, und dir, dem Menschen, besteht genau darin im Vertrauen. Und in der Person, in Jesus Christus, habe ich dir den geschickt, meinen Sohn geschickt, durch den du das Vertrauen kennenlernen darfst und auf den du vertrauen kannst und dadurch es zu einer Gemeinschaft, zu einer Beziehung kommt, die auf Vertrauen basiert zwischen dir und mir. So ist der Glaube, Definition Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1, so ist der Glaube eine feste Zuversicht, dass man hofft. Eine feste Zuversicht, dass man hofft. Scheint widersprüchlich zu sein. Das hoffende Gut, auf das ich meine feste Zuversicht setze. Und ein Nichtzweifeln an dem Gott, den man ja noch nicht sieht. Ah, und darum geht's. Genau darum geht's. Das bringt Jesus zum Staunen. Denn jetzt verstehen wir auch, warum ihn das zum Staunen bringt. Denn das ist normalerweise nicht da. Denn wenn das da wäre, wären ja ununterbrochen Menschen unterwegs auf dieser Welt, die sagen würden, ja, selbstverständlich vertraue ich Jesus, selbstverständlich vertraue ich Gott dem Vater, das ist mein Tagesleben, dass ich mit Gott in einer Vertrauensbeziehung unterwegs bin. So wissen Menschen, das ist ja richtig eine Mangelware, dieser Stoff, dieses Verb, Vertrauen ist ja eine Mangelware. Und wenn ich noch schärfer hingucke, merke ich, ich habe das eigentlich gar nicht in mir. Und dann merken wir von der einen Seite, von der biblischen Lehre her, ist ganz klar, Vertrauen ist ein Gut in Bezug auf Gott, das nicht in meiner Person liegt. Ich habe es nicht. Ich habe keinen Vorrat an Vertrauen. Ich habe eine Leerstelle, was das Vertrauen zu Gott angeht normalerweise, oder ich habe so eine Resterampe von Vertrauen, oder ich habe einen Riesenhaufen von Misstrauen, aber ich bin nicht der Mensch, der morgens aufwacht, an normalerweise sagt, das A und O meines Lebens ist, ich vertraue dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Weltalls und seinem Sohn Jesus Christus. Das ist nicht der Majoritätssatz auf dieser Erde. Ich habe es nicht. Wenn ich es aber nicht habe, Sie ahnen es schon, dann sieht es dunkel aus. Denn ohne diesen Stoff, ohne diese Beziehung kann ich ja gar nicht zu ihm kommen, kann ja mit ihm gar nichts stattfinden. Ich stehe mit leeren Händen davor. Das, was ich eigentlich will im Vertrauen, das kann ich nicht, ich muss es aber haben, das habe ich nicht. Das heißt, Vertrauen ist im Kern, und das wissen alle, die mit mir vertrauen, alle, die mit mir glauben, alle, die mit mir Christen geworden sind, ist im Kern, ist im Entscheidenden ein Geschenk. Dass Sie heute Morgen ganz viel in diesem Raum und im Internet damit dabei sind und sagen können, natürlich, wo ist das Problem? Ich vertraue Jesus. Er ist mein Herr, mein König, mein Gott. Er ist für mich alles. Er ist der Zugang zum Vater, er ist der Himmel. Er ist die offene Tür. Ich lebe jeden Tag mit ihm, ich liebe ihn, ich rede mit ihm. Das ist meine Vertrauensbeziehung, die ich zu ihm habe. Das ist ein Wunder. Das ist einfach ein Wunder. Und sitzen ein paar hundert Wunder hier rum. Wunderschön, ja? Ein paar hundert Wunder, die hier rumsitzen und die sagen, ja, das hat mir mein Gott geschenkt. Das ist die eine Seite von Vertrauen. Und Sie ahnen schon, es gibt noch eine zweite Seite von Vertrauen. Die zweite Seite von Vertrauen ist, ich kann auf das Vertrauen angesprochen werden. Ich kann darauf dazu eingeladen werden. Ich kann dazu aufgefordert werden. Und jetzt merken Sie, das ist für unseren Intellekt, ja, eine kleine Spannung. Weil auf der einen Seite ich das Gut gar nicht habe, ich kriege es geschenkt. Auf der anderen Seite kann ich aber sagen, komm, vertraue Jesus. Und dann merken Sie, da kommen zwei Welten zusammen, die das eine Thema von zwei Seiten uns anzeigen. Die eine Seite, ja, es ist ein Geschenk. Die andere Seite, Sie werden als Subjekt nicht ausgeschaltet. Sie sind eingeladen, aufgefordert, gebeten, motiviert zu sagen, bitte, jetzt verlass dich doch auf diesen Jesus. Du als Person, Sie als Person, verlassen Sie sich auf diesen Jesus. Und jetzt geht das Ganze natürlich stimmig bei Jesus. Dass er auf der einen Seite weiß, dieser Stoff des Vertrauens ist nur sehr rudimentär vorhanden in meinem auserwählten Volk in Israel. Da kann ich punktuell noch mit solch einem Vertrauen vielleicht rechnen. Aber jenseits des Volkes Israel, bei den Nichtjuden, bei den Heiden, da rechne ich natürlich gar nicht mit, dass die ein Vertrauen haben. Und jetzt erlebt Jesus genau das Gegenteil. dass überraschenderweise zu ihm ein Mann kommt? Sei er nur ein römischer Soldat oder ein Söldner der Herodes-Truppe, ist jetzt egal, aber ein Nicht-Jude kommt und in einer Art und Weise vertraut, das nimmt ihm die Spucke weg. Der vertraut. So etwas habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Und jetzt merken Sie, darum geht's. Darum geht's. Jesus zum Staunen zu bringen. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten, Jesus zum Staunen zu bringen. Möglichkeit eins, Sie sagen, der hat ja noch nie über mich gestaunt. Also es wäre jetzt mal meine erste Chance, Jesus zum Staunen zu bringen, indem ich zu ihm komme und zum ersten Mal ihm sage, Jesus, ich vertraue dir, ich steige ein. Ich kann mir das doch gar nicht vorstellen, ich weiß, wie es ist. Wir hatten ja diese Jesuswoche, da haben manch einer genau das getan und erlebt, dass das ist das Beste, Wichtigste, Schönste, Größte, was ein Leben ausmacht, diese Beziehung mit Jesus zu beginnen. Das wäre das erste Form von Staunen, wo Jesus sagen wird, wow, der vertraut mir. Die vertraut mir. Und die zweite Form von Staunen, das betrifft jetzt die vielen mit mir, die schon lange mit Jesus ihre Vertrauensbeziehung begonnen haben und die genau wissen, das ist ja fortan der Raum, in dem sie unterwegs sind. Zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Und dann steht Jesus daneben, selbst heute noch neben ihm, und sagt, wow, sie sagt das, er sagt das. Worin wird denn das Vertrauen sichtbar? Wohin wird das Vertrauen sichtbar, das für uns hier so vorbildlich bei diesem Hauptmann von Kapernaum beschrieben wird? Das eine, wo uns natürlich sofort auffällt, ist, dass dieser Hauptmann mit seinem Anliegen, mit seiner Not, mit seinem Kummer, mit seiner Last, mit seinem Minus nicht bei sich selbst bleibt, nicht die normalen Standardwege sucht, die man so halbwegs versucht, wenn man in einem säkularen, nichtgläubigen Feld versucht, das Leben zu steuern, sondern dass er mit seinem Anliegen zu Jesus kommt. Das erste Feld, wo man Jesus zum Staunen bringt, ist dieser ganz wichtige Bereich, dass ich sage, Herr Jesus, ich komme, in Anführungszeichen, natürlich zu dir. Selbstverständlich komme ich mit dem, allem, was mein Leben ausmacht, zu dir. Und ich habe gesagt, das bringt mich zum Staunen. Das macht die Majorität dieser Welt ja nicht. Dass du mit deinem Anliegen zu mir kommst, zeigt eine ganz bestimmte Wahrnehmung von mir. Du gehst nämlich davon aus, ja, von ganz vielem gehst du aus. Du gehst einmal davon aus, dass ich die richtige Adresse dafür bin. Das ist schon mal überraschend. Dass ich für dein Leben, deine Gedanken, deine Pläne, deine Anliegen die richtige Adresse bringe, das bringen wir zum Ausdruck, wenn wir mit unserem Leben zu Jesus gehen. Sag Jesus, das sind die Themen meines Lebens, damit komme ich jetzt zu dir. Und tatsächlich entdecken sie, indem dieser Hauptmann das sagt, heißt es in diesem Text, dass Jesus spontan reagiert, ich will kommen und ihn gesund machen. Ich will kommen und ihn gesund machen. Das hat ihn so überrascht, dass der mit seinem Anliegen zu ihm kommt, dass Jesus von seiner Seite aus sagt, ich komme. Sie haben vielleicht den Parallelbericht im Lukas-Evangelium so ganz grob im Kopf oder lesen es mal noch nach, dann entdecken Sie, dass da sogar noch Delegationen kommen von den Ältesten und Freunden, also es ist noch ausführlicher beschrieben, Lukas-Evangelium, Matthäus hat es ein bisschen kürzer komprimiert, also auf jeden Fall reagiert Jesus und sagt, ich komme. Das erstaunt ihn, dass dieser Mann bei ihm Hilfe sucht. Ich will ihn heilen. Da steht ein Wort in der Sprache, der griechischen Sprache da. Das können Sie sofort übersetzen. Ich therapiere ihn. Ich bin der Therapeut von Kapernaum. Das ist doch mein Titel. Ich bin der Therapeut von Kapernaum. Ich komme zu dir. Und ich, der Glaubende, sage Jesus, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme mit dem ganzen Kram meines Lebens zu dir. Du bist meine Hilfe. Und die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, ist natürlich ganz entscheidend für uns, die Möglichkeit des Gebetes. Beten zu Jesus bringt Vertrauen zum Ausdruck. Das muss kein schönes Gebet sein, das muss kein wohlformuliertes Gebet sein, das muss nicht von dramatischer innerer Überzeugung und Emotionalität geführt sein. Es muss nur die richtige Adresse haben. Jesus, ich komme zu dir, mit meinem Leben komme ich zu dir. Und Jesus steht daneben und sagt, das erstaunt mich jetzt. Im positiven Sinn, das freut mich, das bewegt mich, das ist, was ich in einer ganz besonderen Weise bei dir zur Kenntnis nehme. Du kommst zu mir. Je eher, je klarer, je umfassender und je häufiger ich zum Therapeuten von Kapernaum komme, desto besser. Klar? Klar. Ich vertraue dir, Herr Jesus. Für viele von uns ist das ihr A und O jeden Tag. Damit aufzustehen, damit den Tag zu beginnen und sagen, mein Gott, der Kladderadatsch dieses Tages, hier, mein Therapeut, da hast du es. Bam. Und dann legen sie ihm das alles hin, ihre ganzen Welten, mit denen sie sich heute und morgen und übermorgen zu beschäftigen haben. Und bleiben mit diesen ganzen Welten nicht bei sich und nicht bei allen möglichen Varianten, sondern das Entscheidende ist, ich sage, Herr Jesus, das möchte ich jetzt gerne mit dir durchsprechen. Du bist der für mich Zuständige, Verantwortliche. Du hast alle Möglichkeiten, alle Fähigkeiten, alle Mittel. Ich vertraue dir. Und dann reden sie mit ihm das alles durch. Da sitzen quasi in seiner Praxis und sagen ihm das alles durch und erklären ihm ihre Welten. Und da sind sie ja noch nicht geheilt deswegen. Aber allein indem sie schon dabei ihm waren und ihm das gesagt haben, geschieht schon was ganz, ganz Wunderbares. Sie sind mit ihrem Leben nicht mehr bei sich. Wo sie krampfen, kämpfen, machen, tun, überlegen, wie kriege ich mein kleines Leben optimiert, hingerettet, wie kann ich das hin? Langsam, wir, die wir an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen, wir kennen da einen Therapeuten. Wir kennen da einen, dem man das sagen kann und der weise, haben wir gesungen, machtvoll ist und noch liebevoll ist, das, was mich bewegt, in seiner Weisheit, in seiner Macht und in seiner Liebe zu beantworten. Der erste große, tatsächlich große, wunderschöne Schritt ist, mit dem Sie Jesus in den kommenden Tagen völlig flashen können, völlig überraschen können, dass er neben Ihnen steht und sagt, wow, er vertraut mir. Sie vertraut mir. Da ist sie wieder, da ist er wieder. Tatsächlich, hätte ich gar nicht gedacht. Sehr gut, ich staune. Bring sie doch mit mir die Tage mal Jesus zum Staunen. Und gehen Sie erneut, verstärkt, ermutigt, geklärt durch diesen Mann zum Therapeuten von Kapernaum. Der erste Satz, ich komme zu dir, du bist meine Hilfe. Der zweite Satz, dass derselbe Mann sagt, also wenn du zu mir kommst, das ist zwar gut gemeint, aber das geht nicht. Also du kannst nicht zu mir kommen. Das geht nicht. Das ist ein ganz erstaunliches Feld, was da wir gar nicht gedacht hätten. Wir waren so glücklich, dass dieser noch nicht Glaubende, dieser Heide, dieser Nicht-Jude tatsächlich zu Jesus kommt und jetzt entdecken wir, dass der sagt, nee, geht nicht. Es heißt ja hier, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Wir stocken kurz, denken nach und sagen, der Mann hat recht. Der Mann hat erstmal recht. Wenn er das denkt, wer das ist, den er da als Therapeuten von Kapernaum sein Vertrauen schenkt, dann muss er sagen, nee, das passt nicht. Sie kriegen gar keinen innerweltlichen Vergleich hin. Also, wo Sie sagen, das wäre mir jetzt, auf der einen Seite fände ich es cool, wenn der oder die käme in meine Privatwohnung, auf der anderen muss ich sagen, und ich gucke meine Privatwohnung und sage, nee, das passt nicht, das geht nicht. Sie kriegen kaum mehr einen innerweltlichen Vergleich hin. Aber wenn Sie jetzt mal das göttliche Element reinkommen, dann ist ja der Gedankengang der, dass Gott in Jesus unter mein Dach kommt. Unter mein Dach, unter mein Lebenshaus kommt. Der kommt in mein Lebenshaus hinein. Und wenn man das ein ganz klein wenig überlegt, dann merkt man, nein. Und zwar nicht im Sinn von, will ich nicht, aber im Sinn von, geht nicht. Geht gar nicht. zwischen dir, dem lebendigen Gott und mir, dieser ganz normalen Person, die auf dieser Erde versucht, irgendwie klarzukommen, das geht nicht. Es gibt in der Bibel diese Formulierung im Alten Testament von den Juden, diese Formulierung, ich bin zu gering, all der Barmherzigkeit und Treue, die du an meinem Haus getan hast. Das klingt so ein bisschen bei uns so verschrumpelt demütig, das ist aber ganz ernst gemeint. Ganz, ganz ernst gemeint, im Sinne von, eigentlich darf das nicht passieren. Denn zwischen dir, dem lebendigen Gott, und mir, dem Menschen, ist ein Riesenunterschied. Und jetzt haben sie schon in den Liedern mit den jugendlichen Jungschalern gesungen, dass genau das das Besondere ist. Auf der einen Seite, mit all den Bewegungen, die wir versucht haben und nicht versucht haben, ist er ganz weit weg, heilig, wunderbar, ganz weit weg. Und auf der anderen Seite ist er ganz, ganz nah. Es gibt also eine widersprüchliche Gebetsbitte. Petrus hat sie gebeten, der große Apostel. Er hat einmal eine ganz intensive Begegnung mit Jesus gehabt. Wunderbare, intensive Begegnung. Jesus stand quasi einen Meter neben ihm, im gleichen Boot. Was für ein Glück, Gott, Jesus, so nah bei sich zu haben. Und dann sagt dieser Petrus doch, geh weg von mir. Du bist für mich zu heilig, ich bin ein sündiger Mensch. Das geht gar nicht. Und gleichzeitig will er genau das Gegenteil, von dem er gebetet hat. Das ist gut, ne? Er sagt, es geht nicht. Und gleichzeitig denkt er, hoffentlich geht's. Und tatsächlich, es geht. Der kommt tatsächlich zu mir, das geht. Der lebendige Gott, dieser Allmächtige, dieser Einzige, der Wahrhaftige, der kann tatsächlich zu mir kommen in meine bescheuerte Wohnung, in mein Lebenshaus, in meine Kaserne. In meine Etage, in das, was ich darstelle mit meiner Person, nach Leib, Seele und Geist. Er kommt unter mein Dach. Was für eine eindrückliche Bildsprache, hinter der eine ganz große Realität steht. Ich will deine Nähe, ist der zweite Satz. Ich will deine Nähe. Indem du genau das Gegenteil sagst. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Wieder genau das Gegenteil. Ich will, dass du unter mein Dach gehst. Ich will deine Nähe. Und Jesus sagt, mach ich. Im Johannesevangelium 14. Kapitel sagt im 23. Vers, dass Jesus so, wir werden zu ihm, dem Vertrauen und dem Glauben, denn kommen wir, das Wir Gottes, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, wir werden zu ihm kommen. Und dann kommt diese Formulierung, und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, der lebendige Gott macht nicht nur einen netten Besuch, eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, sagt er wieder Tschüss, sondern der lebendige Gott in Jesus Christus zieht in mein Leben, in mein Dach, in mein ganzes Ding mit ein. Er ist in allen Bereichen meiner Person da. Er ist ganz, ganz nah. Ich wohne fortan mit dem Therapeuten von Kapernaum. Ich wohne fortan mit dem König der Welt. Ich wohne fortan mit dem lebendigen Gott unter einem Dach. Ah, Sie kennen so ein paar Dächer, die Bibel mir kennen. Sie kennen so ein paar Dächer von Kapernaum. Sie kennen so ein paar. Da wohnte doch zum Beispiel der Jairus mit seiner Tochter. Der wohnte dort. Und unter diesem Dach von Jairus und Tochter, da war Gott. Wir kennen zum Beispiel, dass in Kapernaum der große Evangelist Matthäus wohnte. Es war auch so ein Dach, wo Gott drunter wohnte. Wir wissen, dass Petrus dort wohnte. Mit Schwiegermutter. Aber mit dem Dach, da drunter, wohnte Gott. Es wohnten der Synagogenvorsteher. Wohnten ganze Reihe Menschen, unter dessen Dach Jesus war. War Jesus. Und das ist für uns, die wir die Woche vor uns sehen, das ist für uns ein ganz riesengroßer Trost und eine große Vertrauensbeschreibung. Herr Jesus, das will ich. Ich will das in dieser Woche. Und ich weiß, dass es wahr ist. Und ich werde dich zum Staunen bringen. Weil das mein Glück ist und ich werde mein Glück dir gegenüber immer wieder artikulieren. Du wohnst unter meinem Dach. Nähe zu Gott ist mein Glück, heißt mal im Psalm 73. Die Nähe zu Gott ist mein Glück, der wohnt bei mir. Satz 1, ich springe Gott zum Staunen, weil ich sage, ich komme zu dir. Satz 2, ich bringe Gott zum Staunen, weil ich sage, ich will deine Nähe. Satz 3 ist natürlich der absolute Klops in diesem Text, nämlich dass hier dieser Hauptmann von Kapernaum sagt, also sprich nur ein Wort und dann wird mein Knecht gesund. An sich schon faszinierend. Und dann begründet dieser Mann aber das in einer für uns frappierenden Art und Weise. Der sagt nämlich, denn ich bin auch ein Mensch der Obrigkeit untertan. Habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Zu einem anderen, komm, dann kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, dann tu das. Ich weiß, ob das jetzt Ihnen nahe kommt, oder dieses militärische, strukturierte Befehlskette. Aber was dieser Mann damit zum Ausdruck bringt, ist phänomenal. Man hat immer gesagt, ja, da kommt mit seinem komischen, antiquierten, weltanschaulichen Bild da bei uns an. Hui. Das ist eine intellektuelle Fehlleistung des dritten Jahrtausends. Wenn irgendjemand top war, dann dieser Mann. Denn für den war glasklar, wer hier vor ihm steht. Hier vor ihm steht nicht irgendein kuscheliger, kleiner jüdischer Rabbi, der mal einen netten Tipp hat und irgendwie gut drauf ist. Sondern er hat ihn in einer Weise, einer Befehlskette gesehen. Da können wir uns noch manche Scheibe von abschneiden. Denn er hat gewusst, dieser Jesus, der ist in einem militärischen Rang. Und der ist nicht irgendwo unten im Rang, sondern bei dem bin ich ganz oben. Wenn ich bei dem angekommen bin, bin ich in der Befehlskette ganz oben. Wenn der einen Satz sagt, dann spurt die ganze Kette nach unten. Wow, ist das Ihnen das klar? Ist uns das klar? Dieser Jesus mit seiner Nähe zu mir ist gleichzeitig der, der in der Befehlskette des lebendigen Gottes ganz, ganz oben steht. Bibelstellen, Belegstellen gefällig. 2, 3. Ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Die Heerscharen, die Diener, die seinen Willen tun. Alle Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Der Vater, sagt Jesus, hat übrigens mir alles übergeben. Alles, Psalm 119, alles muss dir dienen. Nicht viel, nicht manches, sondern alles. In der Befehlskette ganz oben. Das führt bei diesem Mann, das führt bei diesem Hauptmann von Kapernaum nicht zum Wegducken. Das führt zu ganz großer Klarheit. Herr Jesus, wenn du ein Wort sagst, dann gilt es. Eine Aussage von dir und die steht. Wir hatten es vergangenen Sonntag schon angedeutet, Himmel und Erde werden vergehen, hat Jesus gesagt. Meine Worte, die werden nicht vergehen. Eine Aussage von dir, und das gilt. Das heißt aber umgekehrt. Nicht nur, dass eine Aussage von ihm gilt in dessen Sinn, dass selbstverständlich, wenn der ein Wort sagt, dann muss mein kranker Knecht wieder gesund sein, was ja auch dann der Fall war. So, das inkludiert das andere mit. Wenn der ein Wort sagt, dann gilt es auch für mich. Wenn er was sagt in der Befehlskette, dann bin ich mit drin. Das heißt, zum Staunen bringen sie Jesus auch dann, wenn sie diese Befehlskette, die sie mit einschließt, akzeptieren. Vielleicht gefällt ihnen das Wort nicht, das Verb nicht, aber es ist trotzdem wichtig. Der dritte Satz heißt, ich gehorche dir. Wenn von dir ein Wort kommt, ja selbstverständlich, wer bin denn ich? Du bist in der Befehlskette ganz oben. Sehen Sie Möglichkeiten, sehen Sie Chancen, ihn in den nächsten Tagen zum Staunen zu bringen? Also in meiner kleinen Welt sehe ich die eine oder andere Möglichkeit jetzt schon deutlich vor mir, wo ich in der nächsten Woche viele Optionen habe, Jesus zum Staunen zu bringen. Und ich ermutige Sie, ich lade Sie ein, ich fordere Sie auf, ich will Ihnen das schmackhaft machen, dieses einmal über die kommenden Tage zu stellen. Jesus staunt. Es ist Sonntag, der Tag ist ja noch gar nicht vorbei. Haben Sie ihn heute schon zum Staunen gebracht? Dass er schon heute neben Ihrem Leben steht, sagt, wow, alle Achtung, Sie vertraut. Er glaubt, weil Sie gesagt haben, ich komme zu dir, du bist meine Hilfe. Weil Sie gesagt haben, ich will deine Nähe, du bist mein Glück. Weil Sie gesagt haben, ich gehorche dir, du bist mein Gott. Kommt, lasst uns in diesen Tagen Jesus zum Staunen bringen. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Herr Jesus Christus, das ist ja eigentlich peinlich, dass du über Vertrauen staunen musst. Dass das, was eigentlich so selbstverständlich und so normal wäre, bei uns so eine Mangelware ist. Vertrauen in dich. Aber so ist es. Verzeih es. Und hab Dank, dass du uns Vertrauen und Glauben geschenkt hast. Hab Dank auch für die, die in der Jesuswoche danach, davor, dazwischen es gewagt haben, dir ihr Vertrauen auszudrücken oder es noch tun werden. Und jetzt wir, Herr, die wir teilweise schon so lange mit dir leben und zusammen sind, wir wollen es neu wieder sehen, wahrnehmen, aufnehmen und dich gerne in diesen Tagen zum Staunen bringen. Zum Staunen, weil wir zu dir kommen, du unsere Hilfe. Weil wir deine Nähe wollen, du unser Glück. Weil wir dir gehorchen, du unser Gott. Du kennst uns. Du hast alles im Blick und im Griff, was auch unser Leben ausmacht. Als Einzelne, als Gemeinde, als die neu am Start sind und die schon ganz lange mit dir da sind. Und wir danken dir, dass wir mit dir leben dürfen, auch in diesen Tagen, die vor uns sind. Bitte, Jesus, erinnere uns dran. Schaff du die Wege, zeig uns die Möglichkeiten, wo du, unser Herr, unser Gott, unter unserem Dach hilfreich uns zur Seite stehst und einfach nur staunst. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.